Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Aus Wunden werden Narben. Traumatische Erfahrungen können generationsübergreifend schmerzen. Ein Feature von Henrike Möller.
Jetzt sind wir angekommen.
Schön, ihr macht da so eine Biegung.
Das ist die Schleife, genau.
Genau, ist echt schön.
Ja, sehr herrlich.
Es ist ein sonniger Tag im März 2022. Johanna P. steht am Ufer und schaut auf das ruhig fließende Gewässer. Hinter ihr ragen Weinberge in den strahlend blauen Himmel. Eine kleine Gemeinde im Süden Deutschlands. Seit 4 Jahren wohnt Johanna P. hier. Aufgewachsen ist sie aber in einem anderen Bundesland.
Als wir mal auch im Rahmen der Therapie den Ort meiner Kindheit besucht haben, da gibt es so eine Brücke und ich konnte einfach nicht über diese Brücke gehen.
Im Süden war ihr Wohnhaus dann?
Ja.
Okay.
Genau. Also wir mussten da waren da bestimmt 2,5 Stunden, bis ich so reorientiert war und wieder laufen konnte, um über diese Brücke zu gehen.
Nach außen hin verläuft Johanna P.'s Leben ziemlich normal. Nach der Schule macht sie eine Ausbildung, heiratet, bekommt 2 Kinder. Beruflich arbeitet sie sich immer weiter hoch, wird Führungskraft. Wenn da nicht hin und wieder diese seltsamen Flashbacks wären, beängstigende Bilder oder diese Aussetzer. Immer wieder findet sich Johanna P. an Orten wieder und weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Jahrelang überspielt sie ihre Symptome, schiebt alles weit von sich. Bis der Tag kommt, an dem es nicht mehr geht. Johanna P. realisiert, dass sie Hilfe braucht. Sie beginnt eine Therapie. Harald Schickedanz, ihr Therapeut und Leiter der psychotherapeutischen Klinik Hüttenbühl in Bad Dürheim, vermutet ein Trauma. Und zwar ein sehr spezielles, eine transgenerationale Traumatisierung.
Bei transgenerationaler Traumatisierung geht es darum, dass die vor uns traumatisiert sind und ihre unverarbeiteten Belastungserfahrungen weitergeben und die dann in den nächsten Generationen zu bewältigen sind. Das ist das, was wir verstehen müssen. Wir bekommen ab, was die anderen nicht verarbeitet haben.
Das ist Michaela Huber, psychologische Psychotherapeutin und Trauma-Expertin. Ein transgenerationales Trauma ist folglich ein Trauma, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, von den Eltern zu den Kindern zu den Kindeskindern. Es wird quasi vererbt, wobei auch der Begriff nicht ganz stimmt. Denn Vererbung impliziert, dass das Ursprungstrauma und das der nachfolgenden Generationen dasselbe ist, dass es sich genau gleich anfühlt. Es ist aber ein bisschen komplizierter, sagt Harald Schickedanz, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation und Therapeut von Johanna P.
Wenn Eltern selbst traumatisiert sind, haben sie ein anderes oder ein möglicherweise anderes, ich nenne es mal Brutpflegeverhalten, als das gut wäre für die Nachkommen. Es gibt einen Menschen in Houston, der heißt Tronic. Der hat über viele Jahre dieses Still-Face-Experiment gemacht. Also Still-Face heißt, die Mutter oder es kann auch der Vater sein, hat ein normales Bindungsverhalten, macht also ein normales Angebot und plötzlich ist sie angeleitet oder eher angeleitet, ein Still-Face zu machen, also sozusagen die Gesichtsmimik einzufrieren. Und da sind gesunde Säuglinge, gesunde Kleinkinder innerhalb kürzester Zeit enorm irritiert und werden auffällig protestieren, sorgen dafür, dass Mutter oder Vater sozusagen wieder in Kontakt treten.
Dieser Still-Face-Zustand begegnet einem auch bei traumatisierten Menschen. Sie zeigen keine Regung, reagieren kaum auf ihre Umwelt.
Und einer dieser Mechanismen der transgenerationalen Weitergabe von traumatischen Erfahrungen ist eben diese fehlende Resonanz. Weil der traumatisierte Mensch so sehr mit sich beschäftigt ist, dass er gar nicht zu gesunden Interaktionen in der Lage ist oder immer wieder ausfällt.
In der Folge können Kinder psychische Störungen entwickeln, die ihren Ursprung in den Traumata der Eltern haben.
Boah, ich kann das ganz schwer nur beschreiben. Also kann man sagen, Nichtbeziehung so?
Johanna P.'s Eltern sind für sie als Kind emotional abwesend. Sie und ihre vier Geschwister sind sich oft selbst überlassen.
Nichts Liebevolles so. Gar nicht. Es war ein Haus mit echter Kälte.
Immer wieder wird der Vater gewalttätig. Er schlägt seine Kinder, demütigt die Mutter, die dann wiederum von ihren Kindern Trost einfordert. Fröhlich und zufrieden erlebt Johanna P. ihre Mutter selten.
Und sie waren beide kein Hort der Sicherheit. Also sie waren, ich habe sie wahrgenommen, auch als verstörte, auch nicht auf der Welt gut angekommene Menschen.
Wenn die Familie zusammenkommt, geht es um Intellektuelles, um Bücher, Autoren. Sonntags am Frühstückstisch dreht der Vater das Klassikradio auf und fragt bei Johanna P. und ihren Geschwistern die Komponisten ab.
Diese Abtrennung des Emotionalen vom Rest der Persönlichkeit, ja, was eben durch die Türritzen schon gekommen ist. Also, was mein Vater hat immer gesagt, wenn die Gefühle kommen, dann kriegen die gleich eins auf die Mütze. So. Das durfte nicht sein.
Durch die Türritzen schimmert damals aber noch mehr. Ein Satz, den Johanna P. als Kind nicht richtig greifen kann.
Der Vater hat ein ganz schlimmes Leben gehabt. Also die Mutter erzählt immer, der Vater hat ein ganz schreckliches Leben.
Mehr sagt die Mutter nicht. Was genau der Vater Schlimmes erlebt hat, bleibt unausgesprochen. Genau diese Auslassungen sind ein anderer Weitergabemechanismus transgenerationaler Traumata, sagt die Trauma-Expertin Michaela Huber.
An welchen Stellen geschwiegen wird und dann der Fantasie überlassen wird, was da wohl hintersteckt, ja, Familiengeheimnisse, das sind Transportwege, die sozusagen eine innere Suche nach dem, was da ist und war, auslösen können. Und man kann da Dinge spüren, ahnen, die die Eltern und Großeltern vielleicht gar nicht gesagt haben. Aber es transportiert sich sozial und über Erzählungen und atmosphärisch.
Traumatische Erfahrungen zeigen sich auch in Körperhaltung, Mimik oder an bestimmten Verhaltensarten. Der traumatisierte Elternteil zuckt bei gewissen Reizwörtern zusammen oder erstarrt, sobald das Gespräch auf ein bestimmtes Thema gelenkt wird. Traumata können also auch dann weitergegeben werden, wenn die traumatisierten Personen gar nicht über sie sprechen. Die Traumaforscherin Professor Dr. Heide Gläsmer von der Universität Leipzig spricht in diesem Zusammenhang von konspirativem Schweigen. Die Eltern verdrängen das Erlebte. Die Kinder spüren zwar, dass Wichtiges unausgesprochen bleibt, doch auch sie schweigen, um die Eltern nicht zu belasten. Was genau ihrem Vater Traumatisches zugestoßen ist, erfährt Johanna P. nur tröpfchenweise. Bis heute ist ihr Bild nicht vollständig.
So, das, was er erzählt, beginnt eigentlich mit dem Krieg. Also so, wo der Vater sehr schnell eingezogen worden ist und wo er dann auch Sanitätsdienst machen musste und ziemlich kritische, auch existenziell bedrohliche Situationen als Jugendlicher erlebt hat.
P.s Vater muss verwundete Menschen versorgen, sie manchmal auch aus den Trümmern bergen. Die Stadt, in der er damals mit seiner Mutter wohnt, wird mit jedem Jahr mehr zum Kriegsschauplatz. Trotzdem will seine Mutter die Stadt nicht verlassen, nicht ohne ihren Mann.
Er wurde immer losgeschickt, durch die ganze Stadt zu gucken, ob der Vater irgendwie kommt, an den Bahnhof geschickt und so. Und das sind so die Traumatisierungen, dass er dann da also um die stark umkämpfte Stadt schon, also die dann ja auch belagert war durch die Russen, da sich irgendwie durchschlagen musste. Und dann gibt es so eine Szene, dass er den Vater tatsächlich gefunden hat, aber der Vater ihn nicht wiedererkannt hat.
1945 verlässt die Familie mit einem der letzten Güterzüge die brennende Stadt und muss weit entfernt ganz neu anfangen.
Und dort sind sie dann als Flüchtlinge aufgenommen worden in so einem kleinen Ort, hatten nur noch so Leiterwagen mit so den nötigsten Sachen. Und er hat tatsächlich sehr an seinem Vater gehangen, aber der war auch nicht mehr der, der er vorher war. Und hat dann gesagt, irgendwie auch zu ihm so, jetzt haben wir keine Heimat mehr und waren dort in der Gemeinde auch erstmal sehr abgelehnt und missachtet.
In der Schule lernt der Vater schließlich ihre Mutter kennen. Was sie verbindet? Auch sie hat Traumatisches erlebt. Als Pes Mutter noch ein Kleinkind ist, nimmt sich ihr Vater das Leben. Ab da ist nichts mehr wie vorher.
Und die Frau, also was meine Oma ist, war dann natürlich auch total geächtet da in der Gemeinde an dem Ort und sehr verbittert und auch null emotionale Bindung zu ihrer Tochter. Also harte, kalte Mutter, sodass meine Mutter, das ist aber eher eine Vermutung, auch eigentlich immer so in so einer Schuldfalle saß, was ihr Anteil war, dass der Vater nicht mehr da ist. Und das hat sie leider auch nie bearbeitet, ja.
Unbehandelte Traumata können zu Traumafolgestörungen führen. Darunter fallen die verschiedensten Krankheitsbilder, von Angststörungen über Depressionen bis hin zu etwas, das sich strukturelle Dissoziation nennt. Strukturelle Dissoziation ist die maximale Traumafolgestörung, sagt der Traumaspezialist Harald Schickedanz.
Wir nennen das strukturelle Dissoziation, weil traumatisches Material eben abgespalten wird, ja, und führt dann zu struktureller Dissoziation, also zu der Teilung der Persönlichkeit in verschiedene Anteile.
Strukturelle Dissoziation ist ein sehr komplexes, vielschichtiges Phänomen. Wir können uns der Sache nur annähern. Vereinfacht gesagt, lässt sich Folgendes festhalten. Wenn der Mensch Traumatisches erlebt, kann das Gehirn das Erlebte nicht adäquat verarbeiten. In der Folge werden die traumatischen Erlebnisse vom Rest des Ichs abgetrennt, vor allem wenn das Trauma als Kind passiert. Gelingt es später nicht, diese abgespaltenen Anteile wieder zurückzuholen, kann in der Folge kein ganzheitliches Ich entstehen. Der traumatisierte Mensch existiert dann in verschiedenen Seinszuständen, manche davon traumanah.
Also dass sie mal praktisch in der traumatischen Situation sind, zeitlich, örtlich zur Person, vielleicht sogar nicht orientiert in irgendeinem Teil, einem traumatisierten Teil von sich feststecken, nicht wissen, wo sie sind, vielleicht einfach weglaufen und sich irgendwo wiederfinden und plötzlich merken, oh hoppla, wie bin ich denn hierher gekommen? Ja, das wäre so eine typische Traumafolgestörung.
Johanna P. kennt dieses Phänomen nur zu gut. Von sich selbst und von ihrem Vater. Johanna P. sitzt am Küchentisch ihres Hauses. Vor sich eine kleine Holzkiste.
Die ich so am Ende jetzt auch des Therapieprozesses bestückt habe, sozusagen. Weil, da wohnt meine Familie drin. Und die habe ich ganz intuitiv habe ich die einzelnen Figuren aus Ton geformt.
Sie greift nach einer quaderförmigen Figur. Grau mit einem rot aussehenden Riss in der Mitte. Dazu dämonische Augen und gefletschte Zähne.
Und so habe ich ihn als Kind auch wahrgenommen. Also ich habe das irgendwie, war es der Vati, ne? So, also irgendwie Lichtgestalt. Und auf der anderen Seite war es der Mephisto, der Teufel, der dann auch ganz anders aussah, ja, einen ganz anderen Blick hatte.
Diese Figur sind Sie?
Ja, genau, mit meinen beiden Kindern auf dem Rücken.
Transgenerationale Traumata aufzuarbeiten ist nicht nur therapeutische Arbeit. Es ist auch Recherchearbeit, detektivische Arbeit, sagt die Psychotherapeutin Michaela Huber. Es geht darum, den Vorfahren oder die Vorfahren mit dem Ursprungstrauma zu finden.
Ich rege die Menschen immer an, dass sie ihre Verwandten befragen, Familienmitglieder befragen. Manche gehen richtig ins Kirchenarchiv, machen einen ganzen Stammbaum, sehen dann, wo ihre Familie überall hergekommen ist und was die wohl erlebt haben oder was passiert sein könnte oder was da an Familiengeheimnis existiert.
Maria Winter, der Name ist geändert, hat genau das gemacht. Monatelang sucht sie immer wieder das Gespräch mit ihrer Mutter, lässt sich Fotos zeigen und alte Tonaufnahmen ihrer Kindheit. Denn eigene Erinnerungen an damals hat Maria Winter kaum.
Danach sind so die Groschen gefallen und es hat gepasst in irgendeiner Form.
Als junge Erwachsene bildet sie immer stärkere Ängste aus. Sie hat Angst vor Aufzügen, vor geschlossenen Räumen, Im Kino kann sie nur auf dem Platz direkt neben dem Ausgang sitzen, um im Notfall rechtzeitig rausrennen zu können.
Ich habe dann später auch beim Autofahren totale Ängste entwickelt. Völlig irrational. Als ich dann selber einen Führerschein gehabt habe und gefahren bin, habe ich dann zum Beispiel Angst gehabt, dass das Auto explodiert oder dass ich an einen Baum fahre.
Maria Winter kann sich diese Angst nicht erklären. Sie hatte nie einen Autounfall. Oder kann sie sich bloß nicht erinnern? Sie sucht eine Therapeutin auf. Doch statt auf verdrängte eigene Erlebnisse stößt sie auf einen anderen Erklärungsansatz für Maria Winters Ängste. Ein transgenerationales Trauma.
Also in der Regel ist es ja dann schon auch so, dass man irgendeine Art von Gefühl hat, die in die Richtung weist dann, ja. Wenn es auch nur eine Körpererinnerung ist.
Maria Winter spürt, dass es etwas mit ihrem Vater zu tun haben muss. Er ist ein schwieriger Mensch, das war ihr immer bewusst. Als sie 7 war, haben sich ihre Eltern getrennt. Womöglich steckt mehr dahinter.
Als ich dann eben mitgekriegt habe, dass mein Vater da regelmäßig damit gedroht hat, auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto am Baum zu fahren und sich dadurch quasi umzubringen, hat das irgendwie gepasst. Und ich nehme an, wir haben das als Kinder auch in irgendeiner Form mitgekriegt.
Von ihrer Mutter erfährt sie nicht nur von den suizidalen Krisen ihres Vaters, sie erfährt auch von seiner größten Angst. Eine Angst, die ihn irgendwann komplett beherrschte. Die Angst vor einem Einmarsch der russischen Armee.
Er hat in seinem Zimmer eine Waffe gehabt. Und meine Mutter hat erzählt, dass er eben auch ab und zu die rausgeholt hat und wohl auch mal übungsweise aus dem Fenster geschossen hat. Falls er es nicht schafft, rechtzeitig wegzukommen, würde er sich verteidigen. Eskaliert ist es dann alles, als damals, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war eine Bundestagswahl und dann ist die SPD an die Regierung gekommen und er hat dann SPD verbunden mit Russen. Also die Russen kommen.
Die Wiederholung ist die häufigste Form. Ja? Und die Reinszenierung.
Das ist nochmal die Trauma-Expertin Michaela Huber.
Also das heißt, was man selbst nicht bewältigt hat, das wiederholt man mit den eigenen Kindern. Das kennt man ja auch an Gewalterfahrungen. Wenn man selber geprügelt wurde, fällt es einem leichter, die Kinder zu prügeln, als wenn man nicht geschlagen wurde.
Reinszenierungen müssen aber keine exakten Nachbildungen des Ursprungstraumas sein. Oft geht es eher darum, ein bestimmtes Macht-Ohnmacht-Verhältnis zu reinszenieren, das die traumatisierte Person erlebt hat. In dem Fall Maria Winters Vater.
Der hat auch langfristig geplant, wenn es in Deutschland nicht mehr sicher ist, dass er nach Kanada auswandert. Also er hat auch alle möglichen Dinge schon geplant und vorbereitet, auch wie er in der Wildnis überleben kann. Der hat dann tatsächlich auf dem Dachboden bei uns so eine Rudermaschine stehen gehabt und damit hat er trainiert. Also der hat irgendwie so die Vorstellung gehabt, wenn wir dann in Kanada sind, dann müsste man noch über einen großen See rudern, um dorthin zu kommen, wo wir wirklich sicher sind. Und da wollte er sich körperlich darauf vorbereiten.
Auf einmal macht für Maria Winter alles Sinn. All ihre Ängste scheinen ihren Ursprung in der Traumatisierung ihres Vaters zu haben. Er muss während des Zweiten Weltkrieges Furchtbares erlebt oder getan haben, das er nie bewältigt hat.
Das war dann irgendwie wie so eine Erleichterung auch, ja. Auch vielleicht, das ist gar nicht meins und ich kann es loslassen.
Was aber, wenn es diese Auflösung nicht gibt?
Und sagen wir einfach mal, was Sie sehen und ob Sie irgendwas vielleicht sehen. Aber die richtigen Bilder habe ich in einem kleineren Format. Können wir nochmal durchgucken.
Dirk Prömper steht in seiner Wohnung in Thüringen und blickt auf eine Reihe von Fotos, die er gegen ein großes Bücherregal gelehnt hat. In dem bunten, mit allerlei Krimskrams zugestellten Raum wirken sie wie Fremdkörper. Mysteriös, kühl, irgendwie beunruhigend.
Ich mache zuerst immer mein eigenes Konterfei und fotografiere dann relativ schnell und zeitnah ein anderes Objekt drüber. Und hier war es eben dann eine Mauer, wo dann das Gestrüpp drauf war. Und die Technik nennt sich eben Mehrfachbelichtung. Und da werden eben mehrere Realitäten miteinander dann zu einem neuen Bild zu sagen verschmolzen.
Mit den Fotos versucht er das zu beschreiben, für das er keine Worte hat. Denn genau so fühlt er sich, als überlagerten sich in ihm zwei Welten. Oder genauer, zwei Zeiten. Seit seiner Kindheit quält ihn die immer gleiche Fantasie. Eine Art Tagtraum, der ihn befällt und den er nicht abwehren kann.
Ich fühle mich grundsätzlich als Verfolgter. Das heißt also, als Jude, man ist in diesem Moment, wenn man das durchlebt, die Person. Und man erlebt das alles, auch die ganzen Ängste etc. Bis zur letzten Konsequenz, ne? Also bis hin zur Vernichtung, in einem Vernichtungslager. Es ist wie jedes Mal sterben.
Doch Prümpers Holocaust-Abhängigkeit, wie er sie nennt, geht noch weiter. Wann immer es ihm zeitlich möglich ist, beschäftigt er sich mit dem Thema, liest Bücher, Artikel.
Was wirklich schlimm ist, ist eben, dass man sich auch mit einzelnen menschlichen Schicksalen auch so identifizieren kann und so empathisch auch reagieren kann. Immer wieder an diese Gedanken mit dem Holocaust gefesselt zu sein. Das ist ja für mich die größte Zwanghaftigkeit, die ich mir vorstellen kann.
Über 40 Jahre trägt er die düsteren Bilder mit sich rum. Der Suizid eines guten Freundes im Jahr 2017 wird schließlich zum Weckruf für ihn, sich einer Therapeutin anzuvertrauen. Die hat eine Vermutung. Verzerrtes Zeit- und Realitätsbewusstsein, Verfolgungsbilder, Selbstfremdheit, stetige Beschäftigung mit der NS-Zeit, all das könnten Symptome einer ganz besonderen Form der transgenerationalen Traumatisierung sein, und zwar der von Holocaust-Opfern. Doch wie kann das sein? Dirk Prümper ist kein Jude. Oder doch?
Meine Mutter hat über das Thema nie gesprochen. Also die hat auch nie über die Herkunft gesprochen oder was das für ein Mensch war.
Wer sein Vater ist, weiß er nicht. Seine Mutter hat es ihm nie verraten und fragen kann er sie nicht mehr. Sie ist inzwischen verstorben.
Zum späteren Zeitpunkt wurde das immer mehr, dass man schon sich vorstellen konnte, aus einer jüdischen Familie zu stammen. Ich habe mich immer relativ wohl gefühlt mit dem Gedanken, dort kommst du her, so dass ich das niemals als was Abwegiges empfunden habe.
Auch seine Gefühlswelt als Kind macht für Dirk Prümper vor diesem Hintergrund auf einmal Sinn. Schon damals hatte er das Gefühl, dass ihn etwas von den anderen Kindern trennt.
Als Kind hat man sich fremd gefühlt und hat sich, wie soll ich das sagen, wie in einer anderen Haut gefühlt und ausgestoßen gefühlt. Na, also ich habe da relativ schnell die Problematik bei mir gehabt, dass ich mich zurückgezogen habe, keinen Kontakt mit anderen Kindern mehr hatte oder sonst was. Und ich wusste, was die Problematik ist. Und als ich dann auf die Problematik Holocaust eben auch gestoßen bin, dann war das wie, als ob das genau gepasst hat.
Sein transgenerationales Trauma könnte aber auch ganz anders gelagert sein. Seiner Therapeutin zufolge gäbe es noch mindestens einen weiteren Erklärungsansatz. Was ist, wenn sein Vater gar kein Jude war, sondern Nazi? Auch das würde seine Trauma-Folgestörungen erklären, glaubt die Therapeutin.
Es wäre schön, man könnte zu diesem Auslöser irgendwie zurückspringen, aber ob man den dann auflöst und vor allen Dingen, wenn es über so einen langen Zeitraum sich verfestigt hat, je länger wir also uns in der Therapie aufhalten, desto mehr glaube ich, dass wir vielleicht niemals zu dem Punkt kommen. Es ist auf alle Fälle nicht angenehm, wenn man denkt, man wird es nicht los, aber man hofft immer weiter. Das ist mit Sicherheit auch so eine Art Scham, schambehaftet, dass man sich nicht jeden öffnet und ja, auch nicht verletzbarer wird, als man schon ist.
Dirk Prümpers Familie weiß nichts von seinem transgenerationalen Trauma. Zu groß ist die Angst, sie könnten ihn für verrückt halten. Gleichzeitig ist ihm nur allzu bewusst, was er mit seinem Schweigen riskiert. Eine Übertragung seiner Traumatisierung auf seinen Sohn. Genau das will Johanna P. unbedingt vermeiden.
Das ist auch die größte Motivation in der Therapie gewesen. Also für die Kinder das zu verarbeiten, sich selbst so regulieren zu können, dass ich es eben nicht unbewusst weitergebe.
Für manches ist es jedoch zu spät. Die Bindungsstörung, die Johanna P. selbst mit ihren Eltern erlebt hat, sie wiederholt sich nun zwischen ihr und ihrem 15-jährigen Sohn.
Der war mir von Anfang an, seit er geboren ist, einfach fremd. Und er erinnert mich auch in vielen Dingen tatsächlich an meinen Vater vom Typ. Das, glaube ich, triggert mich immer mal wieder. Inzwischen nicht mehr so, weil ich es jetzt weiß. Es ist einfach keine gute, gesunde Bindung entstanden.
Johanna P.'s 15-jähriger Sohn war bereits für längere Zeit in stationärer Behandlung. Diagnose: Depression.
Er ist eigentlich der Da habe ich immer das Gefühl, der transportiert die ganze angestaute Wut von mir auch mit nach außen.
Wie lässt Ihr Sohn dann die Wut raus?
Och, indem der alles zerkloppt. Früher hat er mich die Treppe runtergeschubst, geht schon die Post ab, brüllt, Türen schlägt. Und er ist auf der anderen Seite ganz empfindlich, ganz leicht kränkbar, so, ja. Auch so ein Zeichen dafür, dass er da viel mitgenommen hat an der Verletzung, die in mir ist.
Johanna P.'s Tochter zeigt diese Symptome nicht. Transgenerationale Traumata übertragen sich nicht zwangsläufig, sagt der Traumaspezialist Harald Schickedanz. Es braucht dafür gewisse Voraussetzungen. Eine enge zwischenmenschliche Beziehung in den frühen Kinderjahren reicht beispielsweise schon aus, um die Gefahr für Traumafolgestörungen zu verringern.
Aber je weniger Kompensation da ist, je mehr sozusagen dieses giftige Familienklima zum Beispiel infolge von traumatischen Erfahrungen der Elterngeneration einwirken oder Platz haben, umso schädlicher kann es sein.
Hinzu kommt noch eine genetische Komponente. Denn nicht für jeden Menschen ist das Risiko gleich hoch. Manche sind aufgrund einer genetischen Disposition anfälliger für psychische Erkrankungen als andere, was wiederum an die Nachkommen vererbt werden kann. Was momentan in der Wissenschaft kontrovers diskutiert wird, ist zudem die Frage, ob traumatische Erlebnisse in der Lage sind, unsere Gene zu verändern oder genauer die Regulation unserer Gene. In Experimenten mit Ratten wurde das bereits nachgewiesen. Kurz nach der Geburt wurden die Rattenjungen von ihren Müttern getrennt. In der Folge bildeten sie eine massive Stressregulationsstörung aus.
Die sich darin äußert, dass die aggressiver sind, dass sie ängstlicher sind, dass sie Essstörungen entwickeln, dass sie Depressionen entwickeln, dass sie sich eben sehr auffällig verhalten, wie wir das von Menschen kennen, die Traumafolgestörungen haben. So, also dann hat man gesehen, diese Ratten, wenn die selbst Junge bekommen, haben die ein schlechtes Pflegeverhalten. Die vernachlässigen ihre eigenen Nachkommen und auch diese Nachkommen, das kann man ja bei Ratten relativ schnell machen, haben diese Stressregulationsstörung.
Das wirklich Bahnbrechende an den Experimenten liegt in ihrem Ausgang. Denn die Stressregulationsstörung der Ratten konnte mit Hilfe von Medikamenten manipuliert und auch beseitigt werden. Noch liegt eine medikamentöse Behandlung von Trauma-Folgestörungen beim Menschen allerdings in weiter Ferne. Johanna P. hat den Kontakt zu ihren Eltern im letzten Sommer abgebrochen. Mehrfach hat sie versucht, mit ihnen über die Vergangenheit zu reden. Vergebens.
Den Frieden kann ich nur in mir mit ihnen finden.
Um ein transgenerationales Trauma zu überwinden, braucht es auch nicht unbedingt eine Aussprache mit vorherigen Generationen. Entscheidend für den Heilungsprozess ist etwas anderes, sagt Harald Schickedanz. Er nennt es interne Plausibilität.
Es ist für uns Menschen schon sehr wichtig, dass wir Dingen eine Bedeutung zumessen. Das macht uns wahrscheinlich als Menschen auch im Wesentlichen aus. Und wenn wir jetzt plötzlich bestimmte Phänomene, mit denen wir zu tun hatten, ein bisschen besser verstehen können, macht das Plausibilität, ob das jetzt faktisch real ist oder imaginär, ist letztlich egal. Ja, plötzlich wird einem Menschen etwas, was er an sich selbst irgendwie nie so richtig verstehen konnte, unter der Erkenntnis dieser neuen Information plötzlich plausibel.
Zu erkennen, wo die eigenen Symptome herkommen, ist erleichternd. Und es ermöglicht auch, sich von ihnen abzugrenzen. In etwa so.
Ich habe mich, was weiß ich, eine ganz lange Zeit bemüht, den Vorfahren bei der Verarbeitung ihrer Lasten behilflich zu sein. Ich habe ein Stück Arbeit für die mitgemacht, bis zu dem Moment, wo das meine eigene Lebensqualität eingeschränkt hat, wo ich mich entscheiden musste und sagen musste, nee, ihr lieben Leute, das ist euer Thema. Ich will eure Last nicht ewig weitertragen. Ich gebe sie euch dankend auch wieder zurück. Weil das ist letztlich keine Lösung. Wir können letztlich nur für uns selber sorgen und man kann keine einzige traumatische Erfahrung rückgängig machen.
Aus Wunden werden Narben, wenn traumatische Erfahrungen generationsübergreifend schmerzen. Das war ein Feature von Henrike Möller. Es sprach Anne Müller, Technik Alexander Brennecke, Regie Roman Neumann, Redaktion Jana Wuttke.